Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Goldboden, dem Podcast vom Handwerk BW. Ich bin Peter Haas und wenn wir Handwerk BW sagen, dann meinen wir ja einen Wirtschaftsbereich mit 140.000 Betrieben im Land. Und dass es die alle gibt, an jeder Ecke, in jedem Dorf, das nehmen viele ja als ganz selbstverständlich hin. Aber nur wenige führen sich vor Augen. Damit es das Handwerk gibt, muss es ja auch einer machen. Es kommt also auf die Menschen an, die sich, Gott sei Dank, für diese Berufe entschieden haben. 800.000 sind es aktuell in Baden-Württemberg und einer davon ist auch heute wieder zu Gast bei mir. Er hat, wie ich finde, einen der schönsten Berufe, die es gibt. Er ist Bäcker. Und wer jetzt sagt, oh, ein Frühaufsteher, dann sollte man schon jetzt auf seine Antwort gespannt sein, was er von diesem immer wieder benannten angeblichen Nachteil hält. Und nicht nur auf diese Antwort bin ich gespannt, könnt ihr gespannt sein. Mein Gast heute ist nämlich in vielerlei Hinsicht ein Gegenbeweis zu manchem Klischee über das Bäckerhandwerk. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Simon Glocker.
Wow, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Danke.
Ja, wir haben länger darauf hingearbeitet, dass du mal zu uns ins Studio kommst. Aber euer Gewerk war ja auch in den vergangenen Monaten, man kann schon fast sagen in den vergangenen Jahren, immer wieder in Schlagzeilen, dass die Bäcker es besonders schwer haben. Gerade jetzt in der Energiekrise, Öl und Gas und alles wird teurer. Wie war das für dich in deinem Betrieb?
Für mich war das jetzt nicht immer ganz gerechtfertigt, dass viele Bäcker jetzt gerade auch in den Medien waren. Ich finde, viele sind auf viel Negatives aufgesprungen und haben auch viel, sage ich mal, gejammert, aber das bringt uns letzten Endes nicht weiter. Klar, es waren viele Dinge, die auf uns schwer zugekommen sind, gerade Energie, wie angesprochen und so weiter und so fort. Will da auch gar nicht groß drauf eingehen, aber es muss vorwärts gehen.
Wie hast du in der Zeit das mit den Kosten gemacht? Hast du alles Mögliche teurer gemacht oder irgendwas eingespart?
Gut, also man hat natürlich viele Arbeitsabläufe, also von der Corona-Zeit angefangen, eigentlich total alles hinterfragt, auch ein Stück weit. Und hat auch die Produktpalette ein Stück weit auch angepasst. Ja, natürlich haben wir auch mit den Preisen reagiert. Also es sind die Personalkosten gestiegen, es sind die Rohstoffpreise gestiegen. Aber ich denke jetzt gerade für uns als Bäcker war es noch nie, in Anführungszeichen, dann auch so leicht, die Kommunikation dem Kunden nahezubringen, warum die Kosten steigen.
Und machst du das bei dir im Betrieb? Kommunizierst du das? Wie haben eure Kunden das aufgenommen, wenn mal was teurer wurde?
Gut, ich meine, klar, es gibt immer Kunden, die jetzt nicht ganz mit dem einverstanden sind. Aber gut, wir sind viel im Austausch auch mit den Damen oder Herren im Verkauf. Und dann geben wir denen natürlich auch ein Stück weit was mit, wie kann man das kommunizieren, jetzt gerade auch mit dem Kunde. Mhm. Und durch das, dass wir als nicht zu groß sind, auch vom Filialnetz, sind wir jetzt auch als Unternehmer recht viel auch im Austausch mit dem Kunde. Und ich denke, das hat schon so gepasst.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen Kino im Kopf machen, damit wir ein ungefähres Bild haben von deinem Betrieb. Er ist in Gomadingen auf der Schwäbischen Alb, ein wunderschönes Dorf und fast ein Ausflugsziel, möchte man sagen. Und wenn man dann bei euch vorbeifährt, dann an großen Fenstern mit einem tollen Gastrobereich und dann im Verkaufsraum und es gibt auch noch einen Hofladen. Das war ja nicht immer so, ne? Du hast vor 3 Jahren den Betrieb übernommen und dann als eines der ersten Projekte diese alte Scheune umgebaut. Erzähl davon ein bisschen. Wie ist es bei euch?
Ja, also es war eine wahnsinnig spannende Zeit, jetzt gerade auch nach meinem Meister bin ich 2014 nach Hause gekommen und war klassisch erstmal Angestellter und musste mich so in der davorherigen Generation so ein bisschen beweisen, sage ich mal. Und ja, so nach und nach hatte ich viele Ziele und habe versucht, von heute auf morgen alles so ein bisschen anzupassen. Fakt war, dass wir unser Hauptgebäude bzw. unser Hauptstandort einfach was machen müssen. Und da hat sich dann tatsächlich nur 200-300 Meter ums Eck so ein Wahrzeichen von Gomadingen eigentlich angeboten, ja, daraus einen Kaffee zu machen. Und das hatte so brutal viel Charme für uns. Aber es war von Anfang an jetzt nicht leicht, weil es war eine Erbengemeinschaft, die natürlich nicht von heute auf morgen gesagt hat, ja klar, Thema Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt direkt an der Lauter, unserem unserem Bach, der durch Gommerdingen fließt. Letzten Endes stehen wir jetzt da und es kann nichts Schöneres geben für uns.
Euer Betrieb ist ja auch in der Zeit extrem gewachsen. Kaum warst du Chef, musstest du explosiv das Unternehmen vergrößern. Ja. Nenn mal ein paar Zahlen.
Gut, wir sind jetzt momentan knapp 100 Mitarbeiter, jetzt mit Voll- und Teilzeitkräften.
Wie viel waren es damals, als du angefangen hast?
Damals waren es um die 50 bis 60.
Also verdoppelt.
Ja, also wir sind natürlich jetzt nicht mit dem Ziel, sind wir die ganze Sache angegangen, um dann zu sagen, okay, wir wollen unbedingt wachsen. Also es war natürlich in dem Fall ein sehr positiver Nebeneffekt, dass wir als Unternehmen auch gewachsen sind. Also unter gewachsen verstehe ich jetzt auch als Unternehmer, wir persönlich gewachsen sind.
Innerlich.
Natürlich war es auch positiv für uns, dass das ganze Projekt Alte Mühlenscheune in Gommerdingen jetzt nicht nur von den Einheimischen, sondern natürlich auch von als Naherholungsgebiet von Stuttgartern, Tübingern, Esslinger Raum, über die Gommerdinger Grenzen hinaus auch sehr gut angenommen wird, weil es natürlich bei uns auf der Schwäbischen Alb auch wunderschön ist, klar.
Das klang jetzt so, nach dem Meister bin ich in die Firma und habe mich gegenüber der Elterngeneration beweisen müssen, das klang so logisch, nach dem Motto normaler Werdegang. Aber es war ja gar nicht so selbstverständlich, dass du Nachfolger wurdest, dass du jetzt der Chef bei Glocker bist, oder?
Man muss ja sehen, ich habe direkt nach meiner Schulzeit eine Bäckerausbildung gemacht, die dann auch noch zu Hause, was man ja sagt, ja, das geht ja am Handwerk gar nicht, war okay für mich. Aber so nach der langen Zeit gesehen, ich war dann noch bei der Volksbank in Metzingen und habe noch eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht. Und erst dann ist so ein bisschen in mir gewachsen, okay, das war eine tolle Zeit auf der Bank, aber ich muss anpacken. Also ich habe dann auch so nach und nach für mich persönlich die Vision auch entwickelt, das zu Hause zu übernehmen. Aber ich habe die Zeit gebraucht, auch mal von zu Hause weg zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und dann hast du die Meisterschule gemacht und ist in der Zeit dann noch mehr gereift, dass du sagst, oh ja, jetzt habe ich eine Idee, wie mein Leben als Bäcker werden könnte.
Voll. Also was für mich auch noch sehr wichtig war, dass ich in einem anderen Betrieb gearbeitet habe, einfach nur nicht der Sohn vom Chef zu sein und einfach nur Arbeitnehmer zu sein, um zu sehen, wie arbeiten andere. Bestes Beispiel, jeder Bäcker macht hier in Baden-Württemberg Brezeln zum Beispiel. Aber überall schmecken sie anders.
Ja, erstaunlich.
Und das sind wirklich ganz feine kleine Dinge, die jeder ein bisschen anders macht. Und das war ganz, ganz wichtig für mich, das auch zu sehen, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen, Thema Digitalisierung und so weiter. Und dann die Meisterschule war für mich nochmal so das absolute i-Tüpfelchen, mit den ganzen Gleichgesinnten auch zusammen zu sein und auch zu sehen, was kann man wirklich auch in dem Beruf auch erreichen. Ja, das war für mich mega wichtig.
Würdest du sagen, mit deiner Generation ist eine neue Generation ist es ja sowieso, aber eine Generation von neu denkenden Bäckern jetzt am Markt?
Also prinzipiell denke ich, dass eine neue Generation immer was Neudenkendes mitbringt. Aber gerade die Branche wird schon jetzt so ein bisschen umgekrempelt, sage ich mal, ja.
Was zeichnet euch aus in deiner Generation, die Bäckermeisterinnen und Bäckermeister, die jetzt so wie du 35?
Ja, also ich denke, ich will jetzt nicht sagen, ohne die davor also die Generation, die jetzt davor so war, schlecht zu machen. Aber ich denke, dass jetzt
ihr baut ja auf, ne, ja, auf deren Leistungen.
Genau, richtig. Was mich halt extrem freut, jetzt gerade auch die ganze Bäckerbranche, jeder denkt mittlerweile auch ein Stück weit anders. Also es gibt Bäckereien, die nur 10 Brote im Sortiment haben. Es gibt Bäckereien, die sehr groß sind und einfach das Bäckerdasein anders denken. Aber so alles in allem finde ich es halt toll, was möglich ist. Jeder denkt's anders und ich find's auch ganz toll, dass jetzt auch viele Junge auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit geht und auch zeigen können, Social Media, was auch immer, hey, wie cool unser Beruf eigentlich ist. Den Bäcker kennt man ja eigentlich, hat man ja früher gefühlt gar nicht gesehen, weil er ja in seiner dunklen Backstube nachts um 2 oder 3 war. Und das sind viele Vorurteile, die ich nicht immer ganz so teile, die in jedem Kopf dann wäre. Und die Generation jetzt versucht es auf emotionale Art und Weise schon auch ein bisschen schmackhaft zu machen.
Wenn wir jetzt gerade bei dem Klischee sind mit in der dunklen Backstube oder nachts, du zuckst immer ein bisschen zusammen, wenn jemand sagt, oh nee, Bäcker werde ich nicht oder Bäckerin, weil da haben wir einfach ja nie ausschlafen und mittags immer übermüdet. Wie gehst du mit diesem Thema um? Es gibt ja auch schon Bäcker, die sagen, nee, tatsächlich, ich fange erst morgens an.
Also jetzt gerade so in letzter Zeit hat man das natürlich ganz viel gehört, dass es auch andere Modelle gibt, wie man jetzt zum Beispiel ein Bäcker-Dasein oder ein Bäckerunternehmertum anpacken kann, was ich sehr positiv finde. Was ich allerdings, wo mir sich die Nackenhaare so ein bisschen stellen, dass so das Erste immer beim Bäcker ist, oh Gott, müsst ihr früh arbeiten. Also es kommt immer sofort ein negatives Beispiel. Mhm. Viele sind dann auch ein bisschen auf den Zug aufgestiegen und haben gesagt, ja, der moderne Bäcker, der ganz tolle moderne Bäcker, der arbeitet nachts gar nicht mehr. Auch das kann ich nicht teilen und auch das möchte ich eigentlich nicht, dass man das so in der Öffentlichkeit publiziert, weil bevor man das Ganze nennt, was erstmal alles negativ ist, gibt's tausende Listen, was man erstmal alles sagen könnte, was an diesem Beruf toll ist. Kann ich gern begründen.
Ja, ich wollte gerade sagen, tausend Dinge nicht, ja, aber mal fünf.
Gerade die emotionale Darstellung, gerade von dem Beruf. Also wie viele Menschen backen gerne einfach zu Hause? Mhm. Wie viel machen das? Und warum kann man das nicht einfach auch zu seinem Beruf machen? Mhm. Wenn man sowas Schönes aus dem Ofen zieht, das packt einen emotional. Egal, ob man den Beruf ausgeübt hat oder ob man den Beruf ausübt oder nicht. Mhm. Dahingehend finde ich eigentlich fast schon, dass das erstmal ausreichen müsste, um überhaupt interessiert zu sein an diesem Beruf. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt gerade mit dem Negativbeispiel nachts aufstehen, wie viele Berufe gibt's, in denen man nachts aufstehen muss? In denen man 2-3 Schichtbetriebe hat? Das ist beim Bäcker nicht so. Ich stehe nachts auf, zwischen 2 und 4, mache einen kleinen Mittagsschlaf und habe abends noch was, sogar von meiner Familie. Mhm. Wenn ich an Polizei denke, an Krankenhäuser denke, an Automobilzulieferer, um jetzt nur ein paar wenige zu nennen, 2-3 Schichtbetriebe, da spricht keiner erst von der Arbeitszeit. Mhm. Klar, dahingehend ist natürlich auch ein gewisser Verdienst auch da, was jetzt wiederum auch ein anderes Thema wäre. Das muss natürlich beim Bäcker auch passen. Aber ich denke, dass das Frühaufstehen immer erst ja zu krass benutzt wird, um den Beruf darzustellen oder zu negativ benutzt wird.
Das heißt, wenn du an deinen Beruf denkst und tatsächlich eben von diesen emotionalen Momenten sprichst, dann ja, bist du glücklich mit der Art und Weise, wie du dein Geld verdienst?
Ja, für mich gehört es ja auch dazu. Also man muss natürlich auch immer ein bisschen differenzieren. Ich bin Unternehmer, ich habe natürlich auch ein eigenes Geschäft, aber das gilt genauso für jemand, der Bäcker lernt oder einen Bäckermeister macht und irgendwo angestellt ist. Ich lieb's einfach und für mich gehört's dazu, wie viele andere Dinge in anderen Berufen genauso dazugehören. Und ich denke jetzt nicht, jetzt in Bezug auch auf Fachkräftemangel, dass der ausschlaggebende Punkt ist, mehr Fachkräfte zu bekommen, wenn man mittags arbeitet, anstatt morgens. Mhm. Man bekommt vielleicht andere und erweitert den Horizont. Aber früh aufstehen gehört für einen Bäcker für mich einfach auch dazu. Und wenn man den Beruf liebt, dann gehört's noch mehr mit dazu.
Du hast gerade das Thema Fachkräfte schon angesprochen und wir haben eben gehört, dass ihr im Zuge des Ausbaus dieser Scheune zu einem tollen Bäckercafé ja von 50, 60 Leuten auf 100 Mitarbeitende jetzt hochgegangen seid. Mhm. Das ist ja ein weiterer Beweis dafür, dass ich sagte, du widerlegst so ein paar Klischees nach dem Motto, beim Bäckerhandwerk kriegt man keine Leute mehr. Wo hast du auf einen Schlag 40, 50 Leute mehr hergekriegt?
Boah, damals war, also 2019, als das Ganze ja so angefangen hat, war das, also die Thematisierung jetzt von Fachkräftemangel und so war jetzt noch nicht so da, eigentlich. Um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzufüllen bei uns, um die alte Mühlenscheune überhaupt öffnen zu können, haben wir zum Beispiel keine Anzeige, wie man es klassisch kennt, in der Zeitung oder was gebracht. Also es war bei uns auf dem Dorf oder in der Region erstmal Mundpropaganda und viel auch Facebook, Instagram.
Ach was?
Tatsächlich.
Okay.
Ja. Aber ja, es war natürlich auch ein stetiger Prozess. Wir waren jetzt nicht an einem Tag da und haben gesagt, wir brauchen jetzt 50 Mitarbeiter. Mhm. So kann man sich das jetzt nicht vorstellen. Und auch wir haben die klassischen Dinge, wo man sich mit dem Personal auseinandersetzen muss. Mhm. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, wir sind jetzt in der, haben das Privileg, dass bei uns auf einmal 30, 40 Leute da gestanden sind. Aber was wir einem Mitarbeiter schenken können, ist eine nahbare Unternehmensführung. Also wir sind viel im Austausch mit unseren Mitarbeitern und versuchen die auch so ein bisschen mit ins Boot zu nehmen und die Bäckerei Glocker so ein bisschen als Marke darzustellen, wo es sich vielleicht schön anfühlt, dort zu arbeiten.
Okay, also die Arbeitgebermarke.
Ja,
auf die man stolz ist und
genau, und mit der man sich vielleicht auch ein bisschen identifizieren kann. Und dahingehend hat natürlich auch unser Mühlenkaffee sehr viel geholfen.
Das schafft man gern.
Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja.
Das passt zu der Frage, die ich eben schon im Hinterkopf hatte, als du von der Generation sprachst, wo du mit Gleichgesinnten in der Meisterschule dachtest, okay, wie können wir unseren Beruf jetzt angehen? Also Arbeitgeberrolle ist dir wichtig, die Qualität ist dir wichtig. Wenn du das mal ausführen würdest, was ist die DNA von Bäckermeister Simon Glocker, von deinem Unternehmen? Was bringst du ein, wenn alle Betriebe heutzutage schon ein bisschen unterschiedlich sind und du ja auch sagst, das ist schön, dass es so eine Unterschiedlichkeit in dem Gewerk gibt. Was ist das, was ihr einbringt, was ihr anbietet?
Also ich denke, wir als Unternehmen, beziehungsweise ich als Unternehmer, versuche einfach ein Chef, sage ich mal, zu sein auf Augenhöhe und probiere ja ein Stück weit auch viele Mitarbeitende mitzunehmen, auch in meine Gedankengänge. Versuchen viele Teamsitzungen zu machen, auch ein Stück weit, wie gesagt, bei jeder Entscheidung auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Ohne natürlich auch unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Und für mich war jetzt die letzten Jahre schon auch wichtig, meine Mitarbeiter auch dahingehend jetzt nicht zu überfordern, indem dass ich sage, ich habe Unternehmensziele, ich hätte gern 10, 15, 20 Filialen und schau dann mal, wie das Ganze so von meinen Mitarbeitern mitgenommen wird. Ich denke, auch in unserer Größe liegt für mich persönlich jetzt auch im Kleinen das Große. Wenn da dann auch jeder folgen kann von meinen Mitarbeitern, denke ich, dass das nachhaltiger ist als vieles andere. Also ich beneide jetzt nicht unbedingt momentan große Bäckereien.
Ja. Okay.
Und unsere DNA, wir in der Größe können auch für was stehen. Wir können das unsere Mitarbeiter kommunizieren. Wir können das unseren Kunden vor allem auch kommunizieren, glaubhaft kommunizieren. Ich gebe Backkurse, versuche auch da nahbar zu sein. Und viele sind da immer auf mich zukommen und haben gesagt, ja, du nimmst ja deine eigene Kunde weg.
Weil du ihnen das Backen beibringst?
Ja, genau. Oh, yeah. Okay. Aber ich sehe das als Beispiel jetzt halt gar nicht so. Ja. Wenn dann halt mal eine tolle Hausfrau aber ein Spitzenprodukt kaufen möchte, dann soll sie doch oder kommt sie zu mir, weil sie ganz genau weiß, okay, Simon macht das genau so. Bei uns läuft natürlich auch viel mit Mundpropaganda und ich denke, dass das auch schon ein Stück weit ja zu unserer DNA gehört, nahbar zu sein, Qualität ist mittlerweile eigentlich so die absolute Basis, die muss immer da sein und gepaart mit regionale Partner, egal Milch, Eier, Mehl sowieso, glaube ich, dass das am nachhaltigsten ist.
Wenn man dich so hört, voller Herzblut fürs Backen auch zu werben. Es gab ja so einen kurzen Moment in deinem Leben, wo es mal, also die Familie Gefahr gelaufen ist, dich zu verlieren an einen anderen Beruf. Hätten wir jetzt nicht einen Podcast, sondern einen Vodcast, also mit Video, okay, dann würden das alle auch verstehen, weil er ist natürlich ein blendend aussehender junger Mann, der Simon. Du warst auch mal Model und bist dann aber da nicht hängen geblieben und die große weite Welt mit Jetset und so weiter, sondern tatsächlich wieder auf die Alp in die Backstube zurückgekommen. Also wenn es eine größere Liebeserklärung fürs Bäckerhandwerk gibt, dann vielleicht diese Wendung. Ja. Wie kam das dazu? Wurdest du irgendwo entdeckt und dann nach Paris geholt? Oder?
Ja, so schnell ging es jetzt nicht. Aber jetzt gerade so in meiner Sturm- und Drangphase war, ja, das ist ein aktuelles Thema bei mir. Ich bin über einen Freund dazu gekommen und war dann bei zwei Agenturen in der Kartei. Die Aufträge wurden dann immer mehr. Ich hatte viel Bildmaterial und kam dann halt sehr viele Anfragen irgendwann rein, wo ich dann für mich irgendwann sagen musste, ist das überhaupt zu vereinbaren mit dem, was ich dann später auch mal machen möchte. Mhm. Ich war in der Meisterschule, dann kam so eine Woche bevor dann die schriftliche Prüfung war, ob ich dann zur Fashion Week nach Berlin kommen könnte, jetzt gerade zu diesem Zeitraum. Und das war dann so für mich ein Punkt, das bringt mich komplett durcheinander. Also ich habe dann einerseits das Ziel, das Unternehmen von meinen Eltern zu übernehmen, aber irgendwie wird mich das ja in dem Alter jetzt schon reizen. Habe mich dann aber da ein Stück weit auch drauf besinnt und habe ganz klar gesagt, das ist mein Ziel und klar gehört dann natürlich auch die Heimatverbundenheit dazu. Ich habe meine jetzige Frau zu der Zeit kennengelernt und das waren alles dann Gründe zu sagen, okay, Liebe zum Handwerk, Familie, Heimat, zu sagen, okay, jetzt packe ich es da wirklich richtig an.
Tschüss, High Society.
Sozusagen.
Aber ein bisschen Connection zur Fashion-Welt hast du dir ja bewahrt. Ich habe bei dir auf Instagram gesehen, dass ihr jetzt in letzter Zeit ganz oft für Hugo Boss gebacken habt. Mhm, ja. Wie kam es dazu?
Ja, über ein befreundetes Ehepaar, die so in der Unternehmens-Catering-Branche mit ein bisschen dabei sind. Mit denen verstehen wir uns recht gut. Die haben uns da so ein bisschen mit an Bord Hugo Boss gebracht. Ja, ist halt spannend. Ist eine ganz andere Welt.
Vor allem ist ja auch die Nachbarschaft, ne? Metzingen
Gummadingen. Also. Genau. Man muss quasi nur die Alp runterfallen.
Genau. Da bleibt die Ware frisch, ne?
Ja.
Was habt ihr genau für Hugo Boss gemacht?
Zum Beispiel an einem Mitarbeiterabend durften wir Flammkuchen machen, Zimtschnecken machen, vor Ort an die Mitarbeiter dann ausgeben. Ganz fancy Berliner zum Beispiel für eine Veranstaltung, was ja dann auch für die Mitarbeiter schon auch ein bisschen cool ist.
Mit Logo, ne? Oben
mit
im
Logo.
Zucker.
Ja, ja. Dabei oder dann auch mit Bisset direkt auf dem Berliner. Also nicht so klassische Berliner, aber das ist dann einfach cool, da natürlich auch mit Hugo Boss ein bisschen mitzumischen.
Ja, und für dich vielleicht ja auch nochmal eine Möglichkeit, auch das Bäckerhandwerk nochmal wieder neu zu definieren, oder? Und auch für die Leute bei dir in der Backstube nach dem Motto, ja, wir haben die Kunden, die sonntags ihre Brötchen haben wollen, aber wir haben jetzt mal 500 Berliner für Hugo Boss. Ist das etwas, was mit dem Team auch was macht?
Würde ich schon sagen. Also es ist ein kleines Rad vielleicht vom ganz Großen, aber also ich merke das dann schon auch, dass man gerade Identifikation auch sagt, okay, das ist dann cool, einfach ich bleib heute einfach dann vielleicht mal eine halbe Stunde länger, wenn Hugo Boss einfach 500 Berliner braucht. So. Für mich als Unternehmer gibt's nichts Tolleres, wenn dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dasteht, die sagt, cool. Es macht einfach Laune.
Das ist ein gutes Stichwort, der Coolness-Faktor im Handwerk. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch sagen, also ich kann nicht den ganzen Tag darauf achten, dass wir hier cool sind und dass sich alle wohlfühlen, sondern wir müssen auch die Arbeit wegschaffen und die Aufträge erledigen. Wie kriegst du diese Balance hin? Tatsächlich, dass es euren Kunden Spaß macht und dem Team. Fühlst du dich da hin und her gerissen, auch als Chef?
Ja, also ich habe schon auch von meinen Eltern ganz klar ins Glockerblut mitbekommen, dass die Arbeit erst gemacht werden muss. Ich kann mich allerdings schon noch auch an die Situation erinnern, so ganz frisch von der Meisterschule. Ich zück mein Handy vor alle Mitarbeiter und mache irgendwelche Videos von irgendwelche Produkte und so ganz plump der Satz dann von meinem Vater, ja, und das nennst du Arbeiten, oder?
Okay.
Ja.
Und was sagst du dann? Ja.
Ja, gut. Ja, genau. Es war schon schwierig, glaube auch für meinen Vater oder auch für meine Eltern, das ganz am Anfang zu sehen. Bis dann auch so die ersten Kunden dann vielleicht auch mal gekommen sind. Das ist ja schon cool, was da der Simon macht, das auch mal zu sehen. Wie wird jetzt der Walnussspitz, wie wird unser Hefekranz, wie wird unser Brot, die Sauerteige hergestellt? Was ja so der Kunde davor ja eigentlich nie gesehen hat, nie. Dennoch muss auch ganz klar schon auch ein Stück weit gegenüber den Mitarbeitern jetzt in unserer Größe auch immer noch stehen. Die Arbeit muss erst vom Tisch. Also wenn der Baum brennt, dann stehe ich jetzt nicht 2 Stunden in der Backstube und mache erstmal Brotvideos. Das geht natürlich nicht.
Aber der Chef ist in der Maske.
Ja, das geht halt gar nicht. Weil ich schon auch noch recht viel in der Produktion bin und das auch bewusst möchte, weil ich den Beruf einfach geil finde. Aber wenn es dann halt passt, ich habe halt das Handy immer dabei und für mich ist das dahingehend jetzt auch keine Arbeit. Also ich sehe das jetzt nicht so, ich gehe morgens ins Geschäft und überlege erstmal, wie muss ich denn das Video machen, wie wird's belichtet und bla bla bla. Das auch echt zu machen. Also und wenn dann halt mal irgendwas jetzt nicht perfekt auf dem Video ausschaut, dann ist das auch nochmal mehr ein Grund vielleicht für jemand zu sagen, okay, ganz cool, was da so läuft.
Wenn das dein Arbeitsalltag ist, wo du auch sagst, tatsächlich, ich will noch viel in der Produktion sein, ich muss mich um die Arbeitnehmer auch kümmern, ich muss mich um die Kommunikation, ums Marketing nach draußen kümmern, wie hältst du denn das Handwerkliche frisch? Ich meine, bis 35 hast vielleicht ja noch 3 Jahrzehnte vor dir. Wie sorgst du dafür, auch da auf neue Ideen zu kommen und auch einen Input für dich zu bekommen, wenn du so viel Output produzierst?
Indem ich ja viel arbeite. Also jetzt, was heißt viel arbeiten? Das ist für mich eigentlich nicht immer arbeiten, aber ich bin eigentlich eher so der Typ, der eher gebremst werden muss und vielleicht dem mal eher gesagt werden muss, du, leg dich vielleicht mal 2 Stunden hin.
Okay.
Also es ist in Anführungszeichen viel Arbeit. Ich tüftel mega gern, schau bin natürlich auch vielen mal in einer anderen Stadt oder auch neben bei der direkten Konkurrenz und schaue, wie machen es die, und habe dann auch ganz, ganz großen Respekt, wenn da auch wirklich mal was toll wäre. Das ist für mich dann eher Ansporn, als bei anderen dann zu sagen, da wäre was schlecht oder was auch immer. Mhm. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, meine Frau, die auch mit dem Unternehmen ist, die ist natürlich für mich auch eine ganz große Stütze dahingehend, dann auch zu sagen, okay, sie kümmert sich jetzt um den Verkauf und hat auch neue Ideen, wäre das in der Backstube umsetzbar? Wir probieren und haben dann auch tolle Mitarbeiter, die dann auch mal sagen, du, lass uns das vielleicht eher mal so machen. Und das hält uns eigentlich dann immer so ein Stück weit frisch.
Deine Frau kommt ja nicht aus dem Handwerk, ne? Die hast du quasi dann abgeworben fürs eigene Unternehmen.
Ja. Mhm. Sie hat Diplom-Wirtschaftsingenieurin als Abschluss sozusagen. Mhm. Und tatsächlich konnte ich mich vielleicht auch ein Stück weit mit meiner Leidenschaft, aber auch mit dem Projekt Alte Mühlenscheune so ein bisschen für mich gewinnen. Ja. Mhm. Oder beziehungsweise für die Bäckerei Glocker gewinnen. Und ich glaube, sie hat dann auch die Vision auch ein bisschen dabei gesehen, hat Vor- und Nachteile. Ich sehe da eher mehr die Vorteile. Ich spreche jetzt für mich, weil natürlich auch viele sagen, ja, sie könnten jetzt zum Beispiel nie mit ihrem Partner zusammenarbeiten. Aber für mich hat es ganz, ganz viele Vorteile. Geballte Power. Klar gibt's auch mal Tage, wo man sich jetzt nicht ganz einig ist. Wird vor allem dann auch mal schwer, wenn die Generation davor noch auch noch mitspricht und dann haben die die Meinung, die haben die Meinung, die haben die Meinung. Aber letzten Endes war es immer so, dass man abends hat noch ein Bier trinken können und ja.
Kommt ihr auch manchmal auf gemeinsame Ideen oder hat sie mal einen Rezeptvorschlag, wo du sagst als der Bäckermeister, ja, das lasse ich auch mal zu von Laien?
Ja, klar, voll. Es ist natürlich auch so, die sieht es immer mit einer ganz anderen Brille. Also ich bin der Unternehmer, sie ist ja manchmal eher mehr der Kunde und sieht das dann, hey, schau mal, die machen das doch mega, schau mal hier. Wir waren vor kurzem auch mal in Wien, das ist ja eine Oase. Kaffeehäuser, mega hippe Brotbäckereien. Also gefühlt kommt man da mit einem Buch nach Hause, was man jetzt mal testen möchte. Oder ich war jetzt ein Wochenende in München, wo es auch viele ganze spannende Projekte hat. Und dafür muss man schon auch offen sein, aber auch klar differenzieren, was passt zu uns als Bäckerei Glocker. Und da lasse ich mir dann schon mal sagen, okay, jetzt müsste ich das vielleicht mal probieren. Ja.
Was war deine letzte Produktinnovation, auf die du stolz bist?
Also prinzipiell bin ich sehr stolz auf unsere Brote. Ich liebe das Thema Brot und dahingehend auch viel experimentiert mit reinen Sauerteigbroten. Und mittlerweile haben wir jetzt auch 7 reine Sauerteigbrote im Sortiment. Das bedeutet, wäre jetzt ganz schwer, das alles von A bis Z zu erklären, aber ein reines Sauerteigbrot bedeutet erstmal eine ganz schöne Pflege vom Sauerteig. Teig, ganz viel Liebe und Leidenschaft auch den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass die den Weg auch mitgehen und die Kommunikation dann auch dem Kunden gegenüber, was die Vorteile sind. Letzten Endes muss das Brot bombig aussehen und muss das Brot schmecken. Und wenn man dann wirklich dann noch schön kommunizieren kann, was ist gut, was steckt da dahinter, regionale Rohstoffe, Verträglichkeit, Geschmack. Ja, so wie es jetzt dasteht, bin ich echt stolz drauf.
Ja, der Stolz ist natürlich immer auch ein Gefühl, was sich gut transportiert. Wenn wir jetzt denken, dass vielleicht auch der eine oder andere Bäcker oder die Bäckerin auch zuhören oder die, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, das könnte auch ein Berufsfeld für sie sein. Was rätst du den Standeskolleginnen und Kollegen, wie man ja in die Zukunft blickt als Bäcker jenseits der Schlagzeilen der letzten Monate?
Ich würde sagen, macht's einfach. Legt einfach los und versucht mit der Leidenschaft auch was zu erreichen. Also die Vision auch zu haben, was zu erreichen. Egal ob als angehender Unternehmer, Selbstständigkeit, aber auch als ganz normaler Mitarbeiter von der Bäckerei. Also wie gesagt, ich finde es manchmal sehr schade, dass viele die Leidenschaft haben zu backen, aber es nicht zu ihrem Beruf machen. Klar muss natürlich auch die Rahmenbedingungen für jeden auch passen. Klar, Thema Verdienst, lohnt sich das Ganze, was ich mache. Aber ich denke, wenn man wirklich eine große Vision hat, kommt das irgendwann von alleine. Mhm. Also ich war jetzt zum Beispiel nie der Typ, klar durch mein betriebswirtschaftliches Know-how, das ich mir am Anfang auch ein bisschen erarbeitet habe, habe ich das schon auch immer vielleicht so im Unterbewusstsein immer auch im Blick gehabt, aber ich war nie immer der Typ, der erstmal 20 Excel-Tabellen erstellt hat, um zu begreifen, okay, kann das jetzt funktionieren oder kann es nicht funktionieren. Ich habe die Vision gehabt, toll zu kommunizieren, was unser Beruf ausmacht, tolles Brot zu produzieren, tolle Backwaren zu produzieren, dass der Kunde nachher zu mir kommt und sagt, echt geil, was ihr macht. Weil zu mir prinzipiell als Chef kommt nicht jeden Tag einer her und sagt, bist du ein super Chef. Und das ist für mich eigentlich mein Antrieb, dass Kunden zu mir kommen und prinzipiell zu mir kommen und dann auch zu mir noch sagen, hey, cool, was ihr macht.
Gibt es Kunden, die tatsächlich extra für euch von weit her kommen oder sind es dann sozusagen Laufkunden, die auf der Alp sind, um spazieren zu gehen, ja, um Ausflugsziele zu erreichen? Oder habt ihr welche, die wirklich den Marsch antreten und eine weitere Fahrt auf sich nehmen?
Also ich glaube beides. Also wir haben natürlich schon Laufkundschaft, weil natürlich auch viele auf der Alp unterwegs sind. Aber wenn ich schon mal höre, dass bestimmte Leute extra von weit her fahren, 40, 50 Kilometer, um dann einfach 13 Brote auch für die ganze Nachbarschaft mitzunehmen Richtung Winnenden, Esslingen, Tübingen, dann macht es mich schon extrem stolz.
Sehr schön. Wir haben hier bei Goldboden immer auch ein Spiel mit unseren Gästen. Das nennen wir entweder oder. Da bist du jetzt herausgefordert, relativ schnell auf Begriffspaarungen zu antworten, dich für eine der beiden Sachen zu entscheiden. Vielleicht mit einer kurzen Begründung, muss aber auch nicht unbedingt sein. Mal gucken, was passiert. Einverstanden? Bist du bereit?
Klar.
Ja gut, bei der ersten Alternative, gut, dass wir da Brot nicht hingeschrieben haben. Da wirst du jetzt schon was gewinnen, wenn du so ein Brotfan bist. Nein, es steht da Brötchen oder Brezel.
Ganz klar, Brezel.
Ist da eigentlich dann wirklich euer Geheimnis die Lauge oder der Teig? Was ist es bei dir?
Die Rezeptzusammenstellung. Es gibt immer ein Basisrezept. Viele arbeiten mit Milch, viele arbeiten, ganz früh hat man mit Schweineschmalz gearbeitet, um die Brezel noch ein bisschen wolliger zu machen als Emulgator. Mhm. Aber war irgendwie jetzt auch nicht mehr machbar, um dann alle Kunden auch so anzusprechen. Arbeite ich mit Butter, arbeite ich mit Margarine, arbeite ich mit Milch, vielleicht Schmand, Sauerrahm. Mhm. Die Zusammensetzung, würde ich sagen, macht's aus.
Okay, so richtig verrät das uns nicht. Auf jeden Fall, Brezel war die Wahl. Stadt oder Land? Ich habe eine Ahnung.
Ganz klar Land. Ja. Ich genieße es so, auf dem Land zu leben. Die Lebensqualität, sehr enge Freunde, Bindung zur Landschaft, Bindung zur großen Familie. Ich genieße es aber auch, dass ich es trotzdem nicht ganz so weit nach Stuttgart habe.
Haben wir ja Glück gehabt. Genau. Er ist nämlich live hier im Studio. Theke oder Backstube?
Backstube. Das ist für mich eine Backstube, schon der Geruch, das fühlt sich für mich wie eine Spielwiese an. Klar gibt es auch mal Tage, wo man es eher dann als Arbeit sieht, aber pure Leidenschaft.
Du bist ja VfB-Fan. Okay, also jedem sein Laster.
Ja.
Erste oder zweite Liga?
Das ist schon eine fiese Frage.
Hast einen Joker, willst du die nicht beantworten?
Nee, also ganz klar, erste Liga. Optimismus.
Wir drücken die Daumen, genau. Und das passt zu dir. Ja. Du treibst ja auch Selbstsport, glaube ich, auch durchaus gerne kicken, ne?
Ja.
Torwart oder Stürmer?
Ja, ich bin eher der Stürmer. Ich habe tatsächlich bis letztes Jahr noch aktiv Fußball gespielt und Fußball allgemein begleitet mich im Privaten, aber auch familiär. Mein Onkel hat zum Beispiel 92 beim VfB gespielt und ist mit dem VfB Meister geworden.
Ah was? Ach, ja. Der war es schuld.
Und dahingehend ist so Fußball für mich immer irgendwie ganz oben mit dabei und spiele ich auch mega gern. Klar, ist, umso älter ich natürlich auch geworden bin, umso wichtiger wurde auch die dritte Halbzeit. Sag man es mal so.
Ein Begriffspaar habe ich mir noch aufgehoben, aber ich möchte eigentlich ungern, dass du dich entscheidest, weil ich könnte mich zum Beispiel nicht entscheiden. Ich habe bei Instagram gesehen, dass du ja manchmal wirklich fancy Dinge auch machst. Und jetzt kürzlich habe ich gesehen Maultaschenkuchen. Ziemlich cool. Ja. Und dann Germknödel-Berliner. Da bin ich allein vom Angucken des Bilds, bin ich zerflossen. Den muss ich irgendwann mal bei dir kaufen. Also das sah so genial aus. Also wer es noch nicht gesehen hat, wie ein Germknödel-Berliner aussieht, der möge Simon Glocker bitte folgen.
Unbedingt.
Machen wir das mal als letzte Alternative, wenn du dich entscheiden müsstest, Maultaschenkuchen oder Germknödel-Berliner.
Erst eins, dann zwei.
Der Maultaschenkuchen, ist der herzhaft?
Ja, auf einer Quiche-Basis. Mhm. Wir bieten das an mit einem selbstgemachten Tomaten-Sugo und das noch ein bisschen warm. Und dann zum Nachtisch den Berliner. Ja, perfekt.
Simon, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen Besuch hier bei Goldboden, für diese spannende Tour durch dein Leben und durch den Betrieb, von dem ich eher empfehle, dass man sich nicht nur vorstellt, so im Hinterkopf und jetzt durchs Hören hier des Podcasts, sondern dass man echt mal vorbeifährt, sich da reinhockt und durchprobiert und vielleicht dann noch was mitnimmt aus dem Hofladen.
Nicht vielleicht, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, genau. Du hast uns noch was mitgebracht heute. Jetzt mache ich alle noch mal zusätzlich neidisch, weil ein Bäcker kann nicht aus der Backstube und irgendwo zu Besuch hin, ohne was mitzubringen, was er gemacht hat, oder?
Würde ich nicht übers Herz bringen. Nee.
Vielen Dank dafür schon und für den Austausch und weiterhin dir, deinem Team, deiner Familie ein gutes Leben und viel Erfolg und noch gute Ideen für deine Kunden.
Vielen lieben Dank, ich war gern hier.
Soweit Goldboden für heute mit dem Bäcker Simon Glocker. Zusammengestellt, redaktionell betreut wurde diese Folge wie immer von Marion Buchheit. Vielen Dank dafür. Wir waren im Studio Ton Götze in Stuttgart mit diesem traumhaften Blick über die Landeshauptstadt und wir melden uns demnächst wieder. Weitere Folgen sind in der Mache und wann, mit wem wir was hier dann zusammengestellt haben, das erfahrt ihr natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Alle Infos dazu unten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ihr wisst schon, wo ihr es findet. Mein Name ist Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.